Ja, hallo?
Willkommen bei Wunderpanik, dein Podcast zwischen Staunen und Stress. Wir sind Katha und Melanie von AI-tonomy und sprechen hier über die Wirkung von künstlicher Intelligenz auf unser Leben.
Guten Tag.
Guten Tag. Wir haben heute den 1.6., 1. Juni.
Es ist Montagmorgen. Ich habe schon überlegt, das ist jetzt nicht, ja, das ist ganz schön tricky, montags aufzunehmen. So.
Aber wir sind dafür natürlich total frisch und ausgeschlafen. Hattest du ein schönes Wochenende?
Ja, hatte ich. Die Sonne hat ihr Übriges getan. Es hätte wie immer einen Tag länger sein können. Aber jetzt hier heute Morgen reinzustarten, ist ja fast wie Urlaub. Es sei denn, du hast ein ganz schlimmes Thema mitgebracht, dann nicht. Aber ich lasse mich einfach mal überraschen heute.
Wie man es nimmt. Also ich war am Wochenende auf Campingtour und am Freitag sind wir erstmal in dieses ganz schlimme Unwetter reingekommen.
Oha.
Aber der Samstag war ganz hervorragend und gestern hatte mein Papa Geburtstag. Ich grüße meinen Papa, alles Gute.
Herzlichen Glückwunsch nachträglich auch von mir.
Und da waren wir dann nach dem Campingtrip, waren wir dann bei uns zu Hause und hatten auch die Familie da. Und da habe ich länger mich mit meiner Oma unterhalten, die ist 91. Und die findet das alles wirklich spannend mit KI, aber sie sagt, sie kriegt nicht so richtig... Sie begreift das nicht so richtig. Sie kann sich das einfach nicht so gut vorstellen. Und irgendwann sind wir dann auch natürlich auf die beunruhigenden Themen gekommen und was sie natürlich besonders auch interessiert und was sie auch aus ihrem Umfeld mitbekommt, sind diese Betrugsmaschen, die durch künstliche Intelligenz immer stärker werden. Und wir hatten das schon mal in einer unserer ersten Folgen, bald einjähriges, oh mein Gott. da hatten wir schon mal eine Influencerin da, die dessen Stimme geklont wurde. In ihrem Fall wurde Werbung dann mit ihr gemacht als Bild, also als, ne, als mit ihrem Gesicht und ihrer Stimme. Aber wir haben in diesem Zuge natürlich auch über sogenannte KI-Deepfake-Anrufe gesprochen.
Ja.
Und ich finde, das ist heute nochmal ein toller Tag, um das nochmal aufzumachen und heute nochmal ein bisschen aufzuklären, vielleicht auch mit dem Podcast. Ich habe auch eine gute Nachricht, die stelle ich aber ans Ende an, von meinem kleinen Exkurs. Und möchte, dass wir einmal wirklich in diese Ernsthaftigkeit reingehen. Also ja. Ich finde, das Thema ist auf jeden Fall so alltagsnah und so relevant, dass wir darüber sprechen müssen. Und ich glaube, dass du auch mal erzählt hast, dass es gerade so Kampagnen in Hamburg gibt, ne?
Ja.
Leg auf oder so?
Ich leg auf, heißt die Kampagne, glaube ich. Du siehst verschiedene Gesichter, Porträtaufnahmen. Es sind, bin ich mir zu 98% sicher, KI-generierte Bilder, aber das lassen wir jetzt mal hier außen vor. Also Porträtaufnahmen von Leuten, verschiedene Altersgruppen und sehr präsent ist so eine Omi, die sagt, also ich leg auf. Deine Geschichten interessieren mich nicht, deine Lügenmärchen, deine gemeinbetrügerischen.
Mhm. Ja. Also da sieht man schon, dass es so relevant ist, dass die Polizei Flyer druckte. 15,9 Milliarden Euro. Kannst du diese Zahl fassen?
Ist dir
klar, wie viel das ist? Das ist viel, ne? Ich oute mich hier mal. Ich kann ab einer Million fällt es mir schwierig zu realisieren, wie viel Geld, wie viel ist. Ja. So viel haben Betrüger im Jahr 2025 laut der US-amerikanischen Handelsaufsichtsbehörde FTC erbeutet.
Nee, Quatsch. Also 15,9 Milliarden durch solche Scam-Geschichten.
Zum Vergleich, 2020 waren es noch rund 2,5 Milliarden.
Ach komm, hör auf.
15 zu 2.
Wahnsinn.
Genau, also die haben sich in 5 Jahren versechsfacht und ExpertInnen führen diesen Schub direkt auf generative KI zurück.
Oh.
Willst du noch eine Zahl?
Ja, hau raus.
Laut dem FBI ist Deepfake-Betrug die am schnellsten wachsende Cybercrime-Kategorie in den USA überhaupt. 2025 sollen Deepfake-Betrügereien im Vergleich zum Vorjahr um 1200% gestiegen sein.
Wahnsinn. Das ist komplett irre, ne?
100% ist eine Verdopplung von einem Wert. 1200% ist
krass.
Also das sind die amerikanischen Zahlen, ne? Und der Trend ist natürlich trotzdem global. Das ist immer ein ganz guter, ja. Kann man sich
glaube ich sofort.
So, ne? So, und jetzt möchte ich mal mit dir, mit euch, mal wirklich da reinsteigen, wie so ein Schockanruf, so ein sogenannter Schockanruf abläuft. Darüber, also wie der konzipiert ist, warum Menschen vielleicht auch darauf einfallen und so, das habe ich mir mal angeguckt, auch psychologisch mit Studien. Aber ich finde, um sich das noch besser vorstellen zu können, macht es Sinn, sich da mal ein Beispiel von anzuhören. Triggerwarnung. Kurzer Hinweis an dieser Stelle, bevor wir jetzt mit der Aufnahme starten. Wir spielen jetzt die Aufnahme eines Schockanrufs ein. Zu hören ist eine simulierte Notsituation. Es gibt einen Autounfall, es gibt starke Emotionen, es gibt Druck und es ist bewusst unangenehm. Wenn ihr eigene Erfahrungen mit Unfällen oder ähnlichen Ausnahmesituationen habt oder hattet und es gerade nicht hören wollt, dann springt doch gerne 6 Minuten weiter. Wir holen euch dann dort wieder ab.
Ja, hallo?
Hallo, Mama!
Was ist denn?
Ich hatte einen ganz schrecklichen Autounfall!
Was? Du hattest einen Autounfall?
Ja!
Ja, wo bist du denn?
Ich bin gerade bei der Polizei! Ich habe eine Frau überfahren und die ist jetzt tot. Ich habe noch nie so viel Blut gesehen. Die sagen, ich muss jetzt ins Gefängnis.
Ach, komm, Himmels Willen. In welchem Polizeipräsidium bist du denn?
Mama, ich drehe langsam hier durch.
Ja, aber ich komme. Wo bist du denn? Wo?
Du musst erstmal mit der Polizei sprechen.
Ja, wo bist du denn, Marie?
Ich bin bei der Polizei. Ich kann nicht mehr.
Bei welcher Polizei?
So, darf ich mal bitte. Hier ist die Kriminalpolizei, mein Name ist Weber. Mit wem spreche ich?
Ich bin die Mutter von Marie Vogt.
Ich bräuchte einmal bitte Ihren Vor- und Nachnamen.
Marlene Vogt.
Können Sie das noch einmal wiederholen, bitte?
Marlene Vogt.
Marlene Vogt, Wohnanschrift ist der Dreusenweg?
Ja, Dreusenweg 3.
In Hamburg?
Ja.
Gut, und dann bräuchte ich jetzt von Ihrer Tochter den Vor- und Nachnamen und die Wohnanschrift für den Datenabgleich.
Ja, Marie Vogt, Weckmannstraße, auch Hamburg, Nummer 18b.
Moment. Das stimmt überein, und zwar kann ich Sie jetzt auch dazu aufklären. Frau Vogt, Ihrer Tochter wird der Paragraph 222 zulasten gelegt. Das heißt für Sie als Laien die fahrlässige Tötung, das Nichtbeachten einer roten Ampel. Frau Vogt, haben Sie das verstanden? Dabei hat sie eine junge Frau erfasst, die leider Gottes an der Unfallstelle verstarb.
Ja, um Gottes Willen.
Warten Sie mal, das Opfer, das war 32 Jahre alt und sie ist Mutter von 2 Kindern.
Ja.
Frau Vogt, Ihre Tochter hat auch einen posttraumatischen Schock erlitten.
Ja.
Sie ist jetzt auch mit einem Arzt hier in Verbindung. Und sie wird jetzt auch ein bisschen beruhigt, weil sie nur dauernd am Weinen ist und hat sich leider auch übergeben.
Um Gottes Willen, wo ist sie denn? In welchem Polizeipräsidium?
Frau Vogt, wir sind in Hamburg. Das große Präsidium, das kennen Sie doch sicherlich. Ja. Frau Vogt, kennen Sie das?
Ja, kenne ich.
Frau Vogt?
Ja, kann ich.
Und zwar wird, nee, nein, zurzeit können Sie Ihre Tochter noch nicht hier besuchen. Ihre Tochter konnten wir noch gar nicht vernehmen. Frau Vogt, sie ist in einem sehr, sehr tiefen Schock. Und bevor wir Ihre Tochter nicht vernehmen können, geht das auch nicht. Haben Sie das verstanden, Frau Vogt?
Okay.
Frau Vogt, ich muss Ihnen leider jetzt auch mitteilen, dass Ihre Tochter heute auch noch dem Haftrichter vorgeführt wird.
Ja.
Und sie muss auch 3 bis 9 Monate in Untersuchungshaft dann untergebracht werden, weil, wie schon gesagt, da ein Tötungsdelikt besteht.
Ein Tötungsdelikt?
Naja, heute ist eine junge Frau gestorben, Frau Vogt.
Ach ja. Ja, ja, entschuldigen Sie. Ja, entschuldigen Sie. Jetzt fällt mir...
Ja. Ja, deswegen wird sie auch 3 bis 9 Monate in Untersuchungshaft untergebracht.
Ach du Scheiße. Okay.
Okay, aber Ihre Tochter hat einen festen Wohnsitz, Frau Vogt.
Ja.
Und, warten Sie mal, eine saubere Akte sehe ich hier auch.
Ja, ja.
Ja, und bei Ihrer Tochter besteht ja auch keine Verdunklungsgefahr. Nee, dazu komme ich gleich. Das heißt, sie hat eine Chance, einen Antrag auf Kaution zu stellen.
Ah, ja.
Und bei einer Kaution könnte sie dann auch heute mit viel Glück freigelassen werden.
Okay. Kann ich da irgendwie behilflich sein?
Ja, dazu kommen wir jetzt. Ihre Tochter hat nämlich hier ausgesagt, dass Sie das machen können.
Okay, das würde ich tun wollen.
Gut, gut, Frau Vogt. Das ist sehr, sehr gut. Hören Sie, ich stelle jetzt einen Antrag. Sie können dann aber heute hoffentlich das Geld noch beim Amtsgericht einbezahlen?
Ja, beim Amtsgericht einzahlen, gut.
Ja, in Hamburg.
Ja, wie hoch ist denn der Betrag?
Ja, geben Sie mir eine Sekunde. Der Betrag liegt bei 55.000 Euro.
55.000?
Ja, Frau Vogt, ab 55.000 Euro. Das ist üblich beim Tötungsdelikt.
Ja, okay. Ja, gut.
Gut, können Sie das heute noch hinterlegen? Nicht, dass ich jetzt den Antrag stelle und...
Ja,
und dann sagen Sie mir nachher, dass das nicht klappt. Und dann wird das ein bisschen blöd für den Richter, weil der wird dann sauer. Haben Sie das verstanden?
Ja.
Gut, ich muss Sie noch dazu aufklären über eine Schweigepflicht.
Ja.
Und zwar, hören Sie ganz genau zu.
Ah, ich hab's noch nie so gehört. Ich sitze hier und bin fassungslos. Ich habe mich nämlich immer gefragt, wie das funktioniert, dass sie dann am Ende wirklich erklären, warum Geld fließen muss. Also das ist, ich habe das immer verstanden, wie schlimm das ist, wenn da jemand anruft. Aber wie erklärst du wirklich so, dass jemand sagt, okay, mache ich. Wie erklärst du das mit der Kohle? Und ich habe in dem Moment, wo es jetzt gerade abgespielt wurde, gesagt, ja, klar.
Ja, und das geht natürlich noch weiter. Also wir hinterlegen dieses YouTube-Video von der Hamburger Polizei in den Shownotes. Da sieht man, wie die Masche sich auch vollzieht im weiteren Verlauf. Also wie sie das Geld beschaffen soll, wo sie das hinterlegen soll, wie sie das machen wird. Also das ist wirklich perfide von, wir rufen sie jetzt gleich auf dem Handy an und dann bestellen wir ihnen ein Taxi und dann gehen sie zur Bank und da dürfen sie wegen der Schweigepflicht nicht sagen, dass es sich um einen Unfall handelt. Geben ihr dann Beispiele, was sie sagen soll bei der Bank. Im weiteren Verlauf stellt sie natürlich auch fest, also jetzt quasi, wo ich Stopp gemacht habe, stellt sie fest, sie hat nur 20.000, die sie flüssig machen kann. Und dann geht er mit ihr rein und sagt, okay, was haben Sie denn an Wertgegenständen noch da? Weil sie können auch Wertgegenstände hinterlegen. Und so geht das dann weiter. Ich hatte auch im Vorfeld... Ich habe eine ganz gute Fantasie eigentlich, wie sowas abläuft, aber genau wie du sagst, ich habe mir eigentlich noch gar nicht so richtig vorstellen können, wie man das macht. Und in dem Moment, wo er sagt, darf ich mal bitte?
Ja, oh ja, also er das unterbricht ist der Moment.
Die Frau in einer so authentischen Art und Weise, ne? So gehen Sie mal zur Seite, geben Sie mir mal das Telefon. Also, du hast das Gefühl, du wirst du wirst so reingezogen in ein echtes Polizeiszenario, wo der Polizeikommissar dann dran geht mit einer absoluten Autorität, ja, und Sachen sagt wie Paragraph 222, das ist nichts, was du in dem Moment nachvollziehen kannst. Mhm. Er sagt, das große Polizeipräsidium, kennen Sie das? Was ist das denn? Am Anfang lässt er sich von ihr alle Daten geben.
Ja, ja, so geschickt. Ach, gut gemacht.
Nicht
auch.
Nicht,
ne?
Nicht hier sitzt Marie Vogt oder sonst irgendjemand, sondern er lässt sich von ihr eigentlich alles ausdeklinieren, was er dann braucht. Und ich finde das so krass, wenn wir das jetzt nochmal so rekapitulieren. Also erstmal ist natürlich der Schock Mama und weinen, ja.
Ja.
Mama, Mama, Mama. Und auch, ne, sie sagt, wo bist du? Und eigentlich die Tochter oder die vermeintliche Tochter geht da ja gar nicht richtig drauf ein, sondern sie zeigt wirklich, dass sie völlig
fertig
ist.
Super authentische Schocksituation.
Genau. Und man hört direkt, dass die, ich nenne sie mal die Oma, ne, oder die alte Frau, es ist eine alte Frau, die ist sofort total verwirrt. Ja, und ist auch sofort emotionalisiert. Ne?
Oh Gott. Selbst ich war Auto. Ich wusste ja, okay, du spielst jetzt was vor. Du hast vorher gesagt, es ist von Schauspielern nachgesprochen. Innerhalb von Sekunden war ich selber in einer Stresssituation. Und jetzt stell dir vor, es ist jemand, mit dem du scheinbar verwandt bist.
Ja, und da ist überall Blut. Und die Verzweiflung der Mutter sozusagen auf.
Ja.
Also man kann sich das einfach richtig gut vorstellen. Du bist auch Mutter, ich bin Mutter.
Ja,
das ist irgendwie, das setzt ja dann irgendwas aus. Und dann kommt ja, ich gehe das gleich nochmal durch. Es gibt dazu ziemlich, ziemlich genaue Belege, wie diese Masche abläuft. Dann spielt ja das schlechte Gewissen aus, ne? Die Frau ist 35, hinterlässt 2 Kinder.
Mhm.
Ne? Das ist so. Das macht es nochmal, es gibt diesem Opfer eine Person dahinter, mit der man sich identifizieren kann. Also es ist eigentlich so ein Aufbau, dass sie sich so in der, gegen die Wand gestellt fühlen muss. Ne? Da geht es dann nicht darum, was wollte ich mit dem Geld, was ich noch habe, überhaupt in meinem Leben machen? Ist das meine Rente vielleicht? Da geht es nur noch um den Moment, die Tochter da irgendwie rauszuhauen und irgendwie eine Lösung zu finden. Ne? Du willst dann hilfreich sein. Das ist schon ganz schön heftig, ne? Und das ist nicht dramatisiert. Ich hab das Internet durchforstet. Das war jetzt für mich das Beste, was wir hier zeigen können, weil es einfach gut gemacht ist, weil es von der Quelle ist, der Hamburger Polizei, wo ich auch denke, das kann man unterstützen, diese Kampagne. Also in diesem Video werdet ihr auch sehen, die Polizei erklärt das vorne, sie erklärt es am Ende nochmal. Also das ist wirklich eine gute Quelle für das. Aber ich habe mir auch andere Aufnahmen auch aus dem englischsprachigen Raum angehört. Das ist heftig.
Das kommt ja jetzt zu so einer Zeit nochmal hoch, dass in der Presse dieser eine Fall tatsächlich auch aufgegriffen worden ist. Es ist eine Hamburger ältere Dame, ist verstorben aufgrund eines Herzinfarktes, aufgrund eines solchen Anrufes. Das ging jetzt tatsächlich, ich glaube, letzte Woche durch die Presse nochmal. Und das ist, wenn ich mir das jetzt so anhöre, was du vorgespielt hast, ist es exakt diese gleiche Masche. Und die hat einfach einen Herzinfarkt bekommen. Und die ist daran einfach verstorben.
Ja.
Und wir hatten im Freundeskreis, und ich glaube, ich habe das damals auch einmal kurz erzählt, wir haben auch so einen Fall, dass von einer Freundin von mir die Mutter angerufen worden ist und die Masche war die gleiche. In dem Fall hieß es, sie hätte eine Schwangere überfahren. Und es war genauso aufgebaut mit so einem wahnsinnig heulenden Ego am anderen Ende, wo die Mutter, die sonst super bleach ist, nicht mehr heraushören konnte, ob das eigene Kind ist. Und an der Stelle kommt ja KI ins Spiel, weil du kannst ja theoretisch auch noch einen Stimmklon der Tochter bereits erstellt haben und dann damit anrufen. Und das ist so krass. Und die hatte einfach nur Glück, weil zwischen dem ersten und dem zweiten Anruf hat diese Frau entschieden, ich glaube, durch Zufall hat ihre Tochter selber durch Zufall angerufen. Mhm. Oder sie hat versucht, ihre Tochter zurückzurufen oder so. Auf jeden Fall gab es nochmal zwischen diesen beiden Anrufen, wir rufen sie gleich nochmal an, haben die nämlich auch gesagt. Und dann hat die Tochter entweder selber angerufen oder sie hat versucht, die zu erreichen. Und dann wurde das aufgelöst. Wo bist du denn? Was? Wie? Und dann sind wir, was, worüber reden wir hier gerade? Hä? Ich bin hier zu Hause, ich bin
was ein Glück.
Was ist hier los? Ja. So, ne? Und die wäre auch darauf noch stärker reingefallen, weil es so krass war.
Ja, und nochmal, es reichen heute 2 Minuten Social Media, WhatsApp, Sprachnachricht, was auch immer, um die Stimme so richtig und so gut zu klonen, dass man es kaum noch unterscheiden kann. Und eine McAfee-Studie hat gezeigt, 70% der Menschen können echte Stimmen nicht mehr von geklonten unterscheiden. Und ich würde mich, glaube ich, selbst unter die 70% zählen. Ich finde es krass. Mhm. Aber zurück zu meiner Oma kurz. Die sagte nämlich, das ist so schlimm. Weißt du, wir sind eigentlich alle so gut aufgeklärt mittlerweile. Und meine Freundin auch. Und trotzdem ist es ihr passiert. Mhm. Und das hat mich eigentlich veranlasst, diese Folge heute zu machen, um mal zu gucken, warum klappt das so gut? Warum funktioniert das denn trotzdem so gut? Na, und dafür gibt es zwischen ziemlich gute Erklärungen. Und das erste ist, und das, also es können, also für mich war das allein schon super spannend, jetzt für mich mal, mir das in meiner, also wenn ich mal in so eine Situation kommen sollte, das zu wissen, das Gehirn schaltet unter Schock buchstäblich ab. Mhm. Der Schock anruft, der heißt nicht zufällig so, sondern es versetzt uns in einen Schock und das setzt einen neurobiologischen Mechanismus in Gang. Wenn wir in eine akute Stresssituation kommen, also wenn wir hören zum Beispiel, dass unser eigenes Kind irgendwie einen Unfall hatte, dann aktiviert das die Amygdala, die ist hinten im Gehirn. Und das ist unser Angstzentrum. Und das passiert so schnell und so heftig, dass der präfrontale Kortex, also hier vorne hinter der Stirn, der Teil des Gehirns, der rational denkt und Informationen abruft, deutlich weniger aktiv wird. Die stehen dann sozusagen nicht mehr in Verbindung. Ja? Das heißt, das Angstzentrum arbeitet und die Ratio ist ausgeschaltet. Und das bedeutet, wer dann in diesem Schockzustand ist, kann sich dann überhaupt kaum noch daran erinnern. Und das heißt also, alles, was du vorher wusstest, was man lassen sollte, tun sollte, ne? Alles, was du gelernt hast zu diesen vermeintlichen Betrüger-Szenen, kannst du in dem Moment vielleicht nicht mehr abrufen.
Das ist ja, das heißt, also, kommt das denn wieder? Nein, also verstehst du, was ich meine? Ist es dann so, okay, du hast diesen Schockmoment?
Es ist halt der Moment, in dem du in die Situation kommst, musst du ja irgendwie aus dieser Situation raus, ne? Der Körper hat Angst und dann hast du mehrere Optionen, beziehungsweise die Amygdala löst verschiedene Szenarien aus. Entweder freeze, also einfrieren, laufen, weglaufen oder kämpfen. So, das ist das, was wir kennen. Fight, flight or freeze. Ich denke mal, es wird so lange dauern, bis sich die Situation beruhigt. Ja, oder es klare Anzeichen dafür gibt, dass es eine Lösung gibt. Ne? Jetzt zweitens, was ich spannend fand, weil es geht ja hier um ältere Menschen. Und bei älteren Menschen verändert sich das Gehirn neurologisch nochmal. Es gibt eine Studie aus dem Fachjournal PNAS. Das ist ein renommiertes amerikanisches Wissenschaftsjournal. Die hat mit fMRT-Scans gemessen, wie Gehirne auf Gesichter reagieren. Und bei älteren Menschen war dann eine bestimmte Region, der Teil, der für Bauchgefühl und Risikoeinschätzung zuständig ist, deutlich weniger aktiv, wenn sie nicht vertrauenswürdige Gesichter gesehen haben.
Okay.
Also sie haben diese Gesichter häufiger als vertrauenswürdig bewertet als jüngere Menschen. Das ist also eine messbare neurologische Veränderung im Alter. Die Warnglocke im Kopf klingelt quasi leiser. Da könnte man jetzt sich fragen, überträgt sich das vielleicht auch auf Telefonsituationen? Aber das finde ich einen interessanten Aspekt, dass sich tatsächlich da was verändert zwischen jungem Gehirn und älterem Gehirn. Kleiner Hinweis, diese Aufnahme krankt an manchen Stellen ein bisschen, weil ich so ein schlimmes Kratzen während der Aufnahme im Hals hatte, dass ich sehr oft unterbreche und mich räusper. Deswegen nehme ich zwischendurch immer mal wieder so ein Teil auf. Also nicht wundern. Also, wir haben uns ja jetzt angeguckt, zwei Sachen schon, warum man trotzdem drauf reinfällt. Und der dritte Aspekt davon ist, dass der Schockanruf tatsächlich in so einem Drei-Phasen-System aufgebaut ist. Eine Springer-Studie mit 264 TeilnehmerInnen hat das konkret beschrieben. Phase 1, der emotionale Schock. Hier wird das rationale Denken ausgeschaltet, also über diesen schrecklichen emotionalen Moment, dass die Tochter anruft. Phase 2, es gibt einen Vertrauensaufbau durch eine zweite Person, oft jemand, der sich als Polizist oder Anwalt ausgibt. Das haben wir ja auch in diesem Anruf gesehen. Und dann Phase 3, die Forderung und Übergabe. Also wirklich dann ein heftiges System, in das die Person, die betrogen wird, reingezogen wird. Und diese Schritte sind überhaupt nicht zufällig. Das ist ein professionell organisiertes System. Es ist arbeitsteilig. Das ist dann wie, kannst du dir vorstellen, wie so eine Firma, ja, die dann das quasi alles komplett dann diese Person durch ein System führt. Und wenn man diesen Anruf weiter sich anhört, dann hört man das auch, ne? Also wir haben Schritt 1 und 2 uns angehört. Mhm. Ne? Schock und dann Vertrauensperson. Und dann die Forderung nach dem Geld. Und im weiteren Verlauf dieses Anrufes hört man dann, in welches System sie eingeführt wird. Es gibt eine Verschwiegenheitserklärung. Jetzt gehen sie zur Bank. Wir schicken ein Taxi. Wir helfen ihnen dabei, dieses Geld zu hinterlegen. Oder die Wertgegenstände. Und viertens ist auch spannend, und das ist eher eine These, weil meine Oma hat ja gesagt, wir wissen es doch und trotzdem fallen wir drauf rein. Ja. Es gibt die Hypothese, dass Menschen, die glauben, sie würden etwas erkennen oder besonders gut einschätzen können, auch besonders anfällig sind, weil diese Sicherheit, Selbstsicherheit, Wachsamkeit erzeugt.
Ja.
Weißt du? Und das ist plausibel. Wir kennen den Dunning-Kruger-Effekt. Also ne, je mehr man sich selbst sozusagen überschätzt, desto mehr Fehler kann man auch machen. Aber es ist eben nur eine These. Aber ich finde es recht plausibel.
Ja, kenne Leute auch in meinem Umfeld, die sich da sehr, 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 sehr sicher sind und wo ich auch nicht drauf wetten würde, dass das dann tatsächlich funktioniert. Ja. Das Misstrauen und dann wirklich auch sagen, nee, ich glaube, ich werde dir gerade über den Tisch gezogen. Tschüss. So. Ich glaube, das hat aber auch was damit zu tun, du hörst ja auch ganz oft so Stories, wo dann Opis dann denjenigen reingelegt haben. Es gibt ja dann auch manchmal so diesen Drei-Fragezeichen-Moment, wo du denkst, und dann hat er die in der Falle gelockt und dann sind die nämlich erwischt worden und ich glaube, man wäre gerne so einer von denen dann. Und dann hat man so Heldenbilder im Background, im Hinterkopf.
Aber ich glaube halt wirklich, wenn du denkst, es ist deine Tochter und die so schreit.
Ja.
Das Risiko einzugehen, dass sie es vielleicht doch ist, glaube ich, das Schwierigste an der Sache, ne? Da aufzulegen. Stell dir vor, du legst auf und danach passiert was ganz Schlimmes. Dann warst du die letzte Kontaktperson und hast gedacht, ja, du verarsch mich ja.
Ja.
Das ist perfide einfach. Und deswegen ist auch fünftens KI das, was es jetzt verschärft. Und es verbessert diese Phase 1. Ne? Diese Springer-Studie hat das noch gesagt, irgendwie scheitert das ziemlich oft. Mhm. Aber wenn KI da reinkommt und der emotionale Schock sozusagen tiefer wird, weil die Stimme jetzt echt klingt, dann haben wir den Salat. Dann wird es zu einer richtig krassen Erfolgsmasche. Und das ist auch das, was wir, glaube ich, in diesen Zahlen sehen können, die ich am Anfang genannt habe.
Ja.
Dieser Anstieg von Betrugsgeld, was wirklich weg ist. 15,9 Milliarden US-Dollar.
So, wo haben die ganzen Telefonnummern her? Wie machen die das? Warum haben die überhaupt so ein Händchen dafür, ausgerechnet alte Leute herauszufinden? Ich habe mich gefragt, gut, das sind wahrscheinlich die Telefonbücher noch. Die einzigen Menschen, die noch in einem Telefonbuch stehen, sind, glaube ich, einfach echt ältere Menschen. Niemand unter 50 steht in einem Telefonbuch. Oder vielleicht noch Handwerker.
Ich weiß es nicht. Also das müsste man mal vielleicht nochmal nachrecherchieren. Aber also Ich glaube, an Nummern kommst du mittlerweile schnell. Und dann gibt es ja auch einfach Schnittstellenverzeichnisse, ne? Also wo du vielleicht die Telefonnummer einsehen kannst und das sind meistens Senioren oder irgendwie du kommst an die Nummern von einem Hörgeräteunternehmen. Ich weiß es nicht. Also es gibt ja unglaublich viele Leaks.
Ja, 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 klar.
Und Drittanbieter, denen da irgendwelche Nummern gegeben wird und wo du nicht überall deinen Haken setzen kannst, damit deine Daten nicht öffentlich werden. Ja. Ich glaube, das ist nicht so schwer tatsächlich. Ja. Und ich glaube, dass vieles einfach auf Verdacht auch angerufen wird. Und wenn du, ich glaube, was jetzt halt interessant ist, wenn du halt dann wirklich weißt, wer ist die Tochter von, da an die Nummer dran zu kommen und dann das zu klonen, ich glaube, das, da lohnt sich dann wahrscheinlich für die Betrüger die Recherche ein Ticken mehr, weil dann das Endergebnis irgendwie für sie besser ausfällt. Ja. Aber ich habe ja auch gesagt, dass ich was Positives habe, was Positives mitbringe. Und das ist halt eine lustige Korrelation mal wieder. Also gestern meine Oma, die ich getroffen habe, und gleichzeitig auch gestern Jugendforschpreis. Vincent Nack hat mit 19 Jahren den Preis für die innovativste Arbeit bekommen. Jetzt rate mal, wofür.
Ah, warte. Der hat eine Detection-Software entwickelt.
Ja, quasi. Er hat ein System entwickelt, das das bekämpft. Sein KI-gestütztes System läuft im Hintergrund während eines Telefongesprächs. Und wir hören jetzt mal ganz kurz, was er dazu in der Tagesschau sagt.
Ja, das System holt sich erstmal die Live-Audio-Daten vom Telefonat und übersetzt sie dann erstmal in Text. Dann hat man quasi einfach einen Dialog und der wird auch alle 10 Sekunden immer erweitert. Und in diesen Dialog gebe ich dann einmal ein KI-Sprachmodell in mehreren Schritten und das überprüft es auf typische Textbetrugsmuster. Also zum Beispiel, es muss Geld übergeben werden.
Die Nutzerin oder der Nutzer muss gar nichts tun. Das System kann vollautomatisch im Hintergrund laufen. Und es ist entwickelt für Senioren und Seniorinnen, die nicht erst eine App bedienen müssen. Es ist schon zum Patent jetzt angemeldet. Yippie-yay.
Oh cool. Und dann wird es hoffentlich mit Telefonanbietern verbunden, die dann diesen Service mit inklusive mit einem Anschluss anbieten, ne? Oder so. Das wäre ja toll.
Das müssen wir jetzt mal beobachten in der nächsten Zeit. Aber wie cool ist es, dass ein 19-Jähriger KI versteht, das Problem erkennt und sagt, ich baue jetzt mit KI eine Lösung.
Ja. Richtig, richtig gut. Ich erinnere mich an so eine, ich glaube, das ist aber auch eine Kampagne von einem britischen Telefonanbieter, der auch so ein Gegenpart gebaut hat, wo dann einfach der Scammer gegen die Wand gelabert wird. Und das ist dann so eine Oma, die einfach ununterbrochen, what? I can't hear you. Can you say it again? Und das erinnert mich so ein bisschen daran, also weil immer wenn ich das dann lese, denke ich ja so für mich, oh geil, bitte lass die mich doch mal anrufen. Ey, komm. So, und dann, das mir würde es einen diebischen Spaß bereiten, deine Story draus zu machen. Weil kennst du diese Sache mit diesen Kettenbriefen von früher? Es ist eigentlich jetzt zu früh an dieser Stelle für, ich wundere mich über gar nichts mehr. Aber es gab ja mal eine ganze Weile lang Schwämmen von E-Mails, die man bekommen hat, wo man dann angeblich die neue Prinzessin aus Burundi wird oder jemand irgendwie beim Lotto gesagt hat, wenn ich es nicht mehr kriegen kann, dann soll es die Melanie kriegen. Und dann musste man immer schon relativ schnell so, ja, das wird wahrscheinlich nicht so sein, weil man dann immer 2000 Euro vorher erstmal überweisen sollte, um irgendwie ein Konto freizuschalten und so weiter und so fort. Und es gab eine Internetseite, wenn ich die finde, hinterlege ich die mal, die hat sich darauf spezialisiert, zu zeigen, wie Leute diese Scammer hops genommen haben. Und zwar haben die dann zum Beispiel so Sachen gesagt, aus religiösen Gründen brauche ich, bevor ich große Geldsummen überweise, ein Foto von dir mit einem Sauerteigbrot auf dem Kopf. Und dann haben die haben das bis ins Wahnsinnige getrieben. Und es gibt auf dieser Seite, das ist natürlich sehr despektierlich, weil diese Leute einfach da zu sehen sind. Ich glaube, die sind leicht verpixelt, aber die Brote auf dem Kopf sieht man sehr, sehr deutlich. Dann haben die halt wirklich, sind die halt in diesen Dialog gegangen, weil das Geld anscheinend so nah war. Und dann haben sie sich sozusagen dann erst gefreut.
Das ist lustig, genau. Ja.
Schöner Dialog.
Ja, aber das bringt mich eigentlich auch zu dem Gedanken, den ich dann wiederum hatte, wenn wir jetzt darüber nachdenken, ne? Also KI verbessert, dass die Cyberkriminalität höher wird und wir fangen an, dann KI zu nutzen, um das zu bekämpfen. Mhm. Und es wird so eine Wettrüstfrage, weißt du?
Ja. Wer und es erwischt dann auch wieder die sich nicht kümmern oder die nicht keinen Gedanken daran verschwenden und so. Ne? Jetzt gerade ist dieser Wilde Westen und da ist alles möglich, bis wie lange wird es dauern, also, das zu verhindern. Ne?
Wenn
das
ich jetzt an den Jungen denke, ne, der dieses LLM dazwischen schaltet, was dann erkennt, die Muster erkennt und dann Alarm schlägt. Die Scammer werden sich ja genau darauf dann einstellen und dann entwickeln die neue Muster, die eine KI wiederum nicht erkennt oder nutzen die KI, um die KI dann auszuspielen und so weiter. Ne? Und das ist dieses, wo ich wirklich nicht weiß, wo wir da hinkommen. Ne? So, und das sieht man ja mit allem sozusagen.
Ja, ich musste jetzt auch gerade einfach nochmal an die ganzen Fake-Bilder und Fake-Videos denken. Auch dafür haben wir ja noch keine richtig coolen Detektoren gerade, ne? Und das ist ja eigentlich auch ein Teil dieser Betrugsmasche, wenn du mit gefakten Bildern unterwegs bist. Und wie lange wird es dauern und wird das überhaupt gelingen, dass wir da Programme entwickeln oder halt Kennzeichnungen haben, auf die wir uns so verlassen können, dass wir da nicht drauf reinfallen. Und ich glaube, es ist so, wie du gerade gesagt hast, das wird nicht funktionieren, weil jede neue Software wieder einen Hook findet, um wieder gehackt zu werden. Und dann geht das immer so weiter, immer so weiter, immer so weiter. Und das wird jetzt spannend, wenn es ja sowieso um die Kennzeichnungspflicht von Bildmaterial geht eigentlich.
Kurzer Einschub zur Einordnung, weil wir ein bisschen schnell darüber hinweggehen. Wenn Melanie von der Kennzeichnung von Bildmaterial spricht, meint sie die Pflicht, KI-generierte Bilder als solche offenzulegen. Geregelt ist das im EU-AI-Act in Artikel 50. Gemeint sind dabei Bilder, die realistisch wirken und als echtes Foto wahrgenommen werden könnten. Nicht jedes KI-Bild und nicht jede normale Bildbearbeitung sind damit gemeint. Die Offenlegungspflicht greift ab dem 2. August. Die zusätzliche technische Markierung, also ein Wasserzeichen, die die Anbieter einbauen sollen, kommt etwas später, voraussichtlich Ende 2026 oder Anfang 2027. Wir machen dazu ganz sicher nochmal eine eigene Folge, kurz bevor dieser Paragraph greift. Für den Moment nur so viel zur Einordnung und zurück zum Gespräch. Ja, ich komme immer wieder zum Schluss, wir brauchen irgendwie neue digitale Verifizierungsverfahren. Mhm. Also auch bei Anrufen quasi. Das
Is it you?
Is it you? Aber ich meine, wenn du da auf einem Oldschool-Festnetz angerufen wirst, bei einer Oma, ne, dann, also das hat ja nicht die Möglichkeiten wie mein Handy, was vielleicht, also ne, ich kenne das, dass mein Handy schon so ein Aufrufezeichen macht und sagt, Achtung, Spam, Verdacht.
Unbekannter
oder so.
Anruf.
Ja.
Bleiben wir denn trotzdem bei unserem Tipp, macht ein Familienpasswort oder Kennwort aus. Weil was du da gerade erklärt hast, war ja, wenn das Gehirn sozusagen in einen Schockzustand versetzt wird, dass man sich dann gar nicht mehr an diese Geschichten erinnert. Würde vielleicht ein Post-it neben dem Telefon helfen, auf dem dieses vorher vereinbarte Kennwort, was man sich gemeinsam überlegt hat, wenn man das da stehen hat, würde das helfen, um sich daran zu erinnern vielleicht, dass das Gehirn rauskommt aus dieser Schockstarre und man dann sagt, ich weiß, das klingt gerade doof, mein Schatz, aber sag noch mal kurz, was ist dein Lieblingsessen? Würde man das schaffen dann vielleicht? Das war immer das, was wir als Tipp hatten. Ne?
Ich glaube, das muss auch unbedingt der Tipp bleiben. Also solange man selber nicht im Hintergrund irgendeine Software laufen hat, die sowas erkennt, ist das immer noch, glaube ich, der beste Tipp. Also wirklich so ein absurdes, analoges, abgesprochenes Passwort festzulegen. Und guter Tipp mit dem Post-it. So.
Vielleicht, dass man da einmal nämlich so aufbricht, ne? Und dann sieht man das da neben dem Telefon.
Ja, vielleicht die Frage ist nur, ob Menschen in dem Alter, ob die das dann in dem Moment noch sehen. Ja, und erkennen. Aber unbedingt. Also ich glaube auch, dass niemand davor befreit ist, auf so etwas hereinzufallen. Das haben wir heute ausgiebig analysiert. Und unbedingt macht euch ein Passwort. Macht euch ein Erkennungspasswort, dass ihr das wirklich seid und kein anderer sein kann. Beispiel,
Wir hatten es, glaube ich, schon mal. Erdbeerkuchen. Nur wenn ich das sage, dann bin ich wirklich deine Tochter. Und das sollte natürlich niemand mitbekommen. Das sollte man sich jetzt auch nicht per WhatsApp irgendwie absprechen, sondern wirklich einmal aussprechen, wenn man sich sieht. Genau.
Ja. Ja. Heidewitzka.
So, wie kommen wir denn jetzt hier gut aus der Folge raus? Haben wir noch vielleicht ein paar Meldungen?
Ich habe eine Sache, die erst doof ist und dann aber sich positiv umdreht, also die sich auch um diese Scams dreht, von denen wir eigentlich gerade gesprochen haben. Und zwar ist auf Instagram eine Masche jetzt seit, es geht aber auch schon, glaube ich, so 2-3 Monate, dass man also Videos sieht von scheinbaren HandwerkerInnen oder Leuten, die einfach so ein ganz tolles Hobby haben und irgendwas töpfern oder Ledertaschen nähen oder Schmuck schmieden und so. Und die dann in mehreren Videos gezeigt werden, wie sie wirklich erbärmlich weinen, weil sie beschimpft worden sind. Dann werden so scheinbare Posts eingeblendet, wo dann steht, ey, stirb doch einfach mit deinen Taschen, niemand will die haben. Du bist selber so hässlich, glaubst du, deine Töpferware will jemand haben? So ganz despektierlich, ganz, ganz schlimme Kommentare werden eingeblendet. Diese HandwerkerInnen im Background weinen und sagen, ich will doch einfach nur, ältere Männer, also ich will doch einfach nur schnitzen, weil es mich glücklich macht, seitdem meine Frau tot ist und so ganz schlimm. Und dann schreiben Tausende von Leuten darunter, ey, ganz ehrlich, ich würde dich sofort supporten. Du hast total schöne Sachen. Ich kaufe das irgendwie so. Und dann werden langsam Kauflinks eingeblendet. Und dann kannst du auf einer vermeintlichen kleinen Mini-Shopify-Website kannst du dann diesen handgeschnitzten Toilettenpapierhalter kaufen oder diese Ledertasche oder so. Und das sind also Sachen, Timo. Es sind dann Sachen, die, wenn du dann die Bildersuche rückwärts machst, bei Temu für 10, 20 Cent verkauft werden. Das ist also eine KI-generierte Videomasche, wo du also mit dem Schicksal von diesen HandwerkerInnen halt sprichst. So,
Die aber KI-generiert sind.
Die komplett KI-generiert sind. Und jetzt haben aber die ersten Leute darauf reagiert, weil, was sie halt, diese Betrüger als kleinen Fehler an der Stelle gemacht haben, war, sie haben sich zum Teil Profile von echten HandwerkerInnen gesucht und haben Videos von denen kopiert. Und es ist dann irgendwann mal aufgefallen, dann haben die ersten User das gemeldet und so. Und jetzt haben also Menschen aus dieser Instagram-Bubble angefangen, Jagd auf diese Betrüger zu machen. Und das fand ich sehr, sehr schön, dass man einfach gesehen hat, dass dann so eine Masse von SupporterInnen einfach gesagt haben, ernsthaft, die haben eure Sachen geklaut und jetzt werden halt ramschware Versionen von euren Töpferschalen, Vogeltränken verkauft und euer eigenes Business ist zusammengebrochen. Wir suchen die alle im Netz und haben dann also wirklich so eine Meldeflut losgetreten. Ne? Also jetzt niemand ist persönlich verfolgt worden, sondern die haben einfach zugesehen, dass diese ganzen Profile, die halt BetrügerInnen sind, gemeldet worden sind und dann halt bei Instagram und TikTok und so rausgeflogen sind. Und ich finde, das ist ein schönes Zeichen dafür, dass du dann doch auch noch FollowerInnen mobilisieren kannst und sagen kannst, ey, und hier sind aber echte Leute hinter und guck mal, was passiert, wenn man auf diese Scams reinfällt. Bitte helft mir, wir müssen diese Leute dingfest machen. Das fand ich ganz schön. Das mochte ich. Also ich mochte diesen Trick.
Ja, cool. Das zeigt erstens, dass die Community irgendwie noch am Start ist. Ja. Und dass Menschen wirklich motiviert werden können, für die gute Sache einzutreten. Mhm. Ne? Mhm. Passend dazu meine Good KI News der Woche. Du hast gerade von Jagd gesprochen. Und es passt so gut. KI hilft dabei, Rangern gezielter gegen Wilderer vorzugehen. Ja. Also Menschen, die nicht das Wild da jagen dürfen in den Wäldern. Und zwar gibt's ein neues KI-System und das erkennt Schüsse im Wald über Mikrofone in Echtzeit mit einer Genauigkeit von 87%. 10-mal so präzise wie bisherige akustische Systeme und damit können jetzt die Ranger viel schneller, viel gezielter da vorgehen. Das heißt, auch eine Jagd gegen Wilderer mit KI an der Stelle und bei dir ist es gegen KI.
Da wird aber keiner erschossen bei mir. Das ist wichtig.
Nein.
Das möchte ich an dieser Stelle nochmal klarstellen.
Aber Businesses werden gekillt, kleine Businesses. Ja. Also schon eine Parallele. Ja, und damit entlassen wir euch auch heute wieder. Echt so zeitaktuell sind wir noch nie rausgekommen. Wir wünschen euch eine wunderbare Woche.
Ruft mal Oma und Opa an in echt oder geht vorbei besser noch.
Genau, geht vorbei, macht ein Passwort raus. Mit euren Eltern. Auch mit allen anderen Lieben, die ihr habt.
Ja, NachbarInnen und so.
Und uns dürft ihr hier ein kleines digitales Zeichen setzen, indem ihr uns 5 Sterne gebt.
Spread the word.
Spread the word. Bleibt wachsam. Habt eine schöne Woche.
Tschüss.
Tschüss.